Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Viermal ist sie schon verschoben worden, die UN-Weltnaturkonferenz zum Erhalt und Schutz und manchmal auch notwendigen Wiederherstellung der Artenvielfalt, also der Biodiversität. Derzeit treffen sich in Kenias Hauptstadt Nairobi Regierungsdelegationen aus aller Welt, um dieses internationale Großereignis vorzubereiten. Diese Weltnaturkonferenz ist Corona-bedingt auf Ende des Jahres verlegt worden und sie wird auch nicht wie geplant im chinesischen Kunming, sondern im kanadischen Montreal stattfinden. Worum es jetzt bei diesem letzten Vorbereitungstreffen in Nairobi geht, ob um das Schicksal süßer kleiner Orang-Utan-Affenbabys oder auch um das von Regenwürmern, die ja nicht auf alle so süß wirken, das fragte ich Florian Tietze, der für den WWF die Konferenz in Nairobi beobachtet.
Wir verhandeln hier tatsächlich über das Schicksal der großen Tiere, die man so kennt, aber auch der Regenwürmer, aller Mikroorganismen, aber auch, und das ist ganz wichtig, über das Schicksal der Ökosysteme, in denen all diese Arten, Pflanzenarten, Tierarten leben und was insgesamt quasi das Netz des Lebens bildet auf unserem Planeten, ohne dass wir auch nicht leben können. Es geht um Wälder, es geht um die Ozeane, es geht um auch Böden, also Biodiversität, fruchtbare Böden. Es geht um auch Wirtschaftssysteme, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie wir in Zukunft unseren Finanzsektor ausrichten. All diese Dinge, die letzten Endes auch zur Zerstörung der biologischen Vielfalt in der Welt beitragen.
Zerstörung zu fühlen ist relativ. Wir werden in Deutschland gut versorgt, vielfältig mit Lebensmitteln. Die einzelne Paprika, die einzelne Tomate ist alles wunderbar genießbar. Was soll daran falsch sein?
Durch unseren Konsum und die Art und Weise, wie wir produzieren und auch globalen Handel betreiben, tragen wir zur Zerstörung der Umwelt in der ganzen Welt bei. Die Nahrungsmittel teilweise, die wir ja konsumieren bei uns, die kommen ja auch nicht alle von deutschen Böden. Und die Weltwirtschaft ist nun mal globalisiert und die biologische Vielfalt in dem noch verbleibenden Maße ist vor allem im globalen Süden, in vielen ärmeren Ländern des globalen Südens noch vorhanden. Und die wird auch zerstört, weil wir über unsere Verhältnisse leben, über die planetaren Grenzen leben, bei uns zu Hause.
Es geht konkret zum Beispiel um Sojaimporte etc. Was sind denn dann die größten Konfliktpunkte auf der Vorbereitungskonferenz jetzt?
Die größten Konfliktpunkte sind, wie so oft bei solchen internationalen Umweltverhandlungen, vor allem die Finanzierung. Denn es sollen ja Ziele verhandelt werden, die alle Länder, die Teil der CBD sind, und das sind fast alle der Welt, umsetzen sollen. Und gerade Länder des globalen Südens, in Afrika und Südamerika, die sich auch weniger verantwortlich fühlen für die bisherige Zerstörung der Umwelt, die fordern Unterstützung ein, auch teils zu Recht, von den Europäern, von den Nordamerikanern, vor allem finanzieller Natur. Das heißt, wenn hier nicht genügend Entwicklungsfinanzierung auch bereitgestellt wird für den Erhalt der biologischen Vielfalt, dann werden wir vermutlich nicht zu einem guten Abkommen kommen Ende des Jahres in Montreal.
Wofür soll das Geld dann ausgegeben werden, wenn es denn bereitgestellt würde?
Unter anderem zum Beispiel für Schutzgebiete, für den Schutz und den Erhalt der noch verbleibenden Urwälder zum Beispiel, den Amazonas-Regenwald, aber auch für die Wiederherstellung bereits zerstörter Gebiete und auch für die Unterstützung dieser wirtschaftlichen Transformation, die wir überall brauchen, auch in den Ländern des globalen Südens, aber vor allem ja auch bei uns in Europa. All das kostet Geld und all das ist auch ein Entwicklungskonflikt, den viele Länder des globalen Südens befürchten, weiter in Rückstand zu geraten im globalen Wettbewerb.
Wenn sie nicht ihre Holzbestände ausbeuten. Allerdings zum Beispiel hat ja der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ganz konkret zu den Rodungen, zu der Nutzung des Amazonas-Regenwaldes aufgerufen. Sollte man dann als Geber dahin Geld geben?
Das ist natürlich eine komplizierte Frage, die auch mit der Institution zusammenhängt, die hier verhandelt. Denn es ist rein rechtlich so, dass wir hier globale Ziele verhandeln und es ist an den nationalen Regierungen, diese dann umzusetzen. Ich würde mal sagen, es muss sicher auch an Bedingungen geknüpft werden. Das heißt, diese Ziele werden ja nicht von einem Tag in den anderen umgesetzt. Das dauert eben Jahre. Wir verhandeln hier für Ziele bis 2030. Und wenn hier ein Abkommen beschlossen wird, das auch fair ist und das auch zum Beispiel finanzielle Unterstützung beinhaltet, dann wird man ja sehen in den kommenden Jahren, wie die Umsetzung vonstatten geht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass verlässlich viele Gelder dann fließen, wenn man bemerkt, dass das alles noch weiter sich verschlimmert. Das ist aber dann außerhalb dessen, was hier verabschiedet wird. Denn hier geht es vor allem darum, globale Ziele und Maßnahmen zu beschließen, die alle Länder dann möglichst schnell umsetzen sollen.
In Brüssel gibt es eine Veranstaltung heute, Verhandlungen, die gehen auch in die Richtung Biodiversität. EU-Kommission, Rat und Parlament verhandeln final darüber, wie und wann die Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, in Kraft tritt. Übersetzt heißt das, es handelt sich um die Pflicht für Unternehmen, standardisiert zu Nachhaltigkeitsaspekten zu berichten und entsprechende Daten zu veröffentlichen. Jetzt ist ja mittlerweile die Berücksichtigung der Klimawirkung von wirtschaftlicher Aktivität fast schon Normalität, also es etabliert sich so langsam. Wie sieht es mit der Einbeziehung der Wirkung auf die Biodiversität aus bei wirtschaftlichen Aktivitäten?
Da sind wir mit Sicherheit noch nicht so weit wie beim Klima. Auch beim Klima sind wir noch nicht weit genug, machen aber Fortschritte. Das ist der wichtige Zusatz, den diese Nachhaltigkeitsberichterstattung, die wir hoffentlich in Brüssel stark und erfolgreich heute verabschiedet sehen, dass eben Aspekte wie Biodiversität, wie auch Wasser und auch Menschenrechte mit in diese Berichterstattung und Berichterstattungspflichten mit einbezogen werden über das Klima hinaus. Denn wir brauchen diesen ganzheitlichen Ansatz, denn zum Beispiel nur der CO2-Fußabdruck kann ja keine Informationen bieten, zum Beispiel wie eine wirtschaftliche Aktivität zur Entwaldung beiträgt.
Aber brauchen wir da weitere Regeln? Also wir haben ja ein Bundesnaturschutzgesetz und der Feldhamster, der bedroht ist, hat schon ganze Bauprojekte gestoppt. Ein Feldhamster.
Ja, die brauchen wir in dieser Hinsicht auf jeden Fall, denn es geht hier vor allem um Daten und um Transparenz. Die Informationen, wie finanzielle Investments oder Wirtschaftsaktivitäten zum Beispiel zur Zerstörung der biologischen Vielfalt beitragen, diese Daten sind nur in der Wirtschaft vorhanden. Und ohne diese Daten haben wir keine Orientierung für die nötige wirtschaftliche Transformation, in welche Richtung es gehen muss. Das heißt, es ist ganz wichtig für Planbarkeit, es ist auch wichtig, um Risiken und Nebenwirkungen der Transformation, die wir angehen wollen, zur Nachhaltigkeit zu vermeiden. Und wir brauchen diese Daten eben und die bekommt man eben meist nur, wenn man entsprechende Regulierungen implementiert.
Was muss jetzt in Nairobi beschlossen werden, damit Sie sagen, wir können guten Gewissens in Richtung große UN-Weltnaturkonferenz gehen?
Beschlossen wird hier vermutlich noch sehr wenig. Es geht vor allem darum, Fortschritte in den Verhandlungen zu machen und sich anzunähern. Wir haben noch sehr starke Entfernungen von den Positionen her zwischen den, vor allem den Ländern des globalen Südens und zum Beispiel der Europäischen Union und den Ländern der Europäischen Union. Und hier muss mehr Richtung Konsens gearbeitet werden, vor allem bei der Finanzierungsfrage, aber auch bei vielen anderen Fragen. Es geht zum Beispiel darum, wie viel Fläche geschützt werden soll und vor allem, welche qualitativen Standards das haben soll, dass es auch alle Länder in ihren Staaten gleichermaßen tun. Wir haben einen großen Konflikt noch beim Thema genetische Ressourcen, der Interessensausgleich der Nutzung genetischer Ressourcen. Dazu braucht es Fortschritte, wie man hier zu einer Vereinbarung kommt, wie zum Beispiel in der Pharmaindustrie in Europa mit genetischen Ressourcen umgegangen wird, die ja zum Beispiel aus einem afrikanischen Land kommen, damit die finanziellen Profite hier besser geteilt werden. Da müssen wir Fortschritte machen. Es geht aber auch darum, in den wirtschaftlichen Sektoren, zu denen es Ziele geben wird, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft, im Finanzsektor, dass hier vor allem in der Sprache des Textes Fortschritte gemacht wird, damit man auf der Kopf nur noch die harten Fragen beantworten kann und letzten Endes zu einem, ja, eine gute Verhandlungsvorlage erbringt, um dann Ende des Jahres alles in einem Paket zu verabschieden, das auch ambitioniert genug ist und mit denen wir tatsächlich bis 2030 den Artenverlust stoppen können.